RBB Kultur.
Gefährliche Gedanken. Der Wissenschaftstalk bei RBB Kultur. Mit Jörg Thaddäus.
Ein sehr starker Rinderbulle trifft auf eine deutlich kleinere und dementsprechend schwächere Ziege. Die beiden schubsen sich. Irgendwann lässt der Bulle ab und gibt der Ziege das Gefühl, verschafft ihr den Eindruck, sie sei mindestens so stark wie er. Also beide seien eigentlich auf Augenhöhe. Warum macht er das? Warum spielen Tiere? Und dahinter verbirgt sich gleich die für uns relevante Frage, warum spielen wir Menschen? Erstaunlicherweise gibt es darauf keine ganz und gar sichere Antwort, aber ein Neurowissenschaftler, der sich so viel mit diesem Thema befasst hat, dass er sehr begründete Hypothesen auf diese Fragen hat. Professor Dr. Michael Brecht ist heute bei uns. Und unser gefährlicher Gedanke ist heute, sind Menschen die Spielverderber der Evolution? Selbst Ratten wollen nur ihren Spaß.
Beim Spielen passieren ganz komplizierte Sachen im Kopf. Zwei Kinder, die da im Sandkasten sitzen und da auf zwei Stöckchen gucken, die ja tatsächlich kollidierende Raumschiffe sind. Da wird diese ganze Welt erschaffen und das ist, glaube ich, was Tiere und Menschen gemein haben, dass wir unglaubliche spielerische Kapazitäten haben und die sind beunruhigend groß, würde ich sofort auch sagen. Ich war ein bisschen frappiert, wie gut unsere Ratten spielen konnten.
Professor Dr. Michael Brecht ist Professor für Neurobiologie an der Humboldt-Universität. Ganz wichtig ist, dass er schon fast den Nobelpreis gewonnen hat, zumindest das, was wir hier dafür gut halten können. Und jetzt rollt er mit den Augen den Leibniz-Preis 2012. Das ist schon ein derartig hochkarätiger wissenschaftlicher Preis, dass viele Leute das in die Nähe des Nobelpreises rücken. Selbst Ratten wollen nur ihren Spaß. Diesen Satz könnten wir, Herr Professor Brecht, auch gleich relativieren, denn bei einem Vortrag von Ihnen, da geht es um sogenannte Freudensprünge, Joy Jumps. Ich habe dann in einem Ihrer Vorträge gelernt, dass das bei Meerschweinchen Popcorning heißt.
Ja, das ist ein altes Verhalten, die Freudensprünge. Ein ganz altes Säugetierverhalten, das viele Säugetiere, wenn sie enthusiastisch sind, machen sie das. Sieht zum Schreien aus, weil es auch Tiere tun, wo man es gar nicht denkt. Zum Beispiel Kühe, wenn man die das erste Mal rauslässt nach dem Winter auf die Weide, dann erheben die sich tatsächlich auch und springen in die Höhe. Schafe. Unsere Kaninchen machen so Freudensprünge, wenn man sie das erste Mal in den Garten lässt. Ein altes Säugetierverhalten, wenn die Säugetiere sehr, sehr viel Spaß haben. Natürlich auch im Stadion. Ja, ist bei Union ein bisschen zu wenig in letzter Zeit, aber die schießen ein Tor, dann wird ein bisschen gelaufen und dann wird gehopst.
Natürlich findet man das nicht ungewöhnlich, wenn ein Fußballspieler ein Tor gemacht hat und umarmt die Eckfahne und fängt dann an zu hopsen. Aber das Hopsen, das in die Luft springen, weil diese merkwürdigen Gesten, die sich jetzt viele jüngere Fußballspieler angewöhnt haben, die sind ja inszeniert. Das ist ja eine Choreografie. Aber die Sprünge selber sind sein Säugerverhalten.
Ja, also. Sprünge sind uralt. Ne? Uralter Spaßverhalten. Ja.
Wir bleiben mal jetzt bei dem Spaß, weil damit haben sie sich eine ganze Menge beschäftigt. Erstmal mit dem Spaß, den man einem Tier, wie ich aus ihren Versuchen weiß, von außen verschaffen kann. Sie haben sich viel damit beschäftigt, Ratten zu kitzeln. Warum?
Weil das ein unterschätztes Verhalten vom Gehirn ist, ja. Also die ganze Erforschung so positiver Emotionen und auch vom Spielverhalten, das ist ein bisschen zu kurz gekommen. Also in der Neurobiologie, unsere klassischen Themen sind Depression, Angststörung, Autismus und wird eigentlich zu wenig gemacht an den positiven Verhaltensweisen, an Spaßverhalten, an Spielverhalten und auch an Kitzlichkeit. Also es geht dahin, dass, das ist noch gar nicht lange, dass wir das verstanden haben, dass Tiere kitzlich sind, also dass Ratten kitzlich sind. Und zwar, das ist vor so 20, 30 Jahren rausgekommen. Herr Panksepp und Herr Burgdorf haben das gefunden. Die konnten das gar nicht publizieren, weil die Leute haben sie für wahnsinnig gehalten, als die diese Artikel geschrieben haben, die Ratten sind kitzlich. Und ich habe es auch zuerst gesehen und dachte, naja, ob das mal stimmt, gucken wir uns mal an. Und dann, das war das Erstaunliche, diese Ergebnisse sehr belastbar. Also man kitzelt die Ratten, dann machen die Freudensprünge. Man kitzelt die Ratten, dann laufen die hinter der Hand her, damit sie weiter gekitzelt werden. Dann machen sie auch diese widersprüchlichen Verhaltensweisen, die wir eigentlich erst die ich erst richtig verstanden habe, nachdem ich sie bei Kindern gesehen hatte. Also sie drücken einen weg, tun so, als ob es ganz schrecklich war, aber sind gleichzeitig fürchterlich scharf drauf. Dieses Widersprüchliche im Spielverhalten ist auch was, was wir wenig verstanden haben und was man auch den Tieren gar nicht so zugebilligt hat. Aber widersprüchliche, ambivalente Verhaltensweisen, die sind ganz oft am Kern von dem, was Spaß ist.
Jetzt haben Sie das gerade schon gesagt mit dem widersprüchlichen Verhalten. Da haben Sie auch schon das Zähnefletschen mal erwähnt. Da gibt es ein fabelhaftes Beispiel, das Sie im Film vorgeführt haben, nämlich von einem Erdmännchen, das ausgekitzelt wird und dabei also wahnsinnig lustige Geräusche macht. Also das wirklich quasi menschlich klingt. Sie können trotzdem nicht sagen, warum oder was geschieht in dem Moment, wo das Erdmännchen gekitzelt wird. Also Sie könnten ja sagen, wenn Sie mir jetzt die Hand verbrennen, wissen Sie ja höchstwahrscheinlich, was da physiologisch geschieht. Aber wissen Sie das auch, wenn gekitzelt wird?
Also ganz generell sind diese positiven Emotionen und Kitzeligkeit und all sowas ist sehr viel weniger verstanden. Gerade beim Kitzeln haben wir genauer nachgeschaut und es scheint so ein bisschen, dass wir mit dem Körper im Gehirn lachen. Es gibt eine riesige Repräsentation vom Körper im Gehirn und tatsächlich scheint diese Körperrepräsentation sehr viel damit zu tun haben, auch mit dem Lachen. Also die kitzlichen Stellen im Körper und in dieser Körperrepräsentation, wenn man da Zellen aktiviert, dann machen die Tiere diese Giggles, ja, diese sind ja Ultraschallgeräusche, bei den Ratten kann man normal nicht hören und deswegen denken wir eigentlich, dass das was ganz Körperliches ist, ja, dass diese Körperrepräsentation sehr viel mit den Lachgeräuschen zu tun haben und das war für uns eine Überraschung. Den Bauch halten vor Lachen, das ist was Altes, was Tiefgehendes, ja.
Der sensorische Kortex, ist das, was Sie gelegentlich als Körper fühlen, Hirnrinde übersetzen und,
ja.
Und was bedeutet das? Wo sitzt das beim Tier? Wo sitzt das bei uns?
Bei uns ist das so vom Scheitel runter zur Schläfe. An der Schläfe wäre der Mund, oben sind die Füße und da gibt es eine große Körperkarte mitten im Gehirn, die eine große Rolle spielt für unseren Tastsinn, ja, um unseren Körper zu fühlen.
Das hieße, wenn ich ihn jetzt in den Zehennagel bohren würde, dann könnten Sie den Schmerz oben oberhalb der Stirn empfinden.
Ja, und wenn man das Stückchen da entfernen würde, würde man es nicht mehr richtig spüren.
Ach, tatsächlich? Also das heißt, man könnte lokalisieren, könnte sagen, das ist jetzt das Stück, das nehme ich raus. Und dann man könnte jetzt beispielsweise ein militärisches Interesse daran haben, dass junge Leute diesen oder jenen Schmerz nicht empfinden. Dann kann ich das durch Gehirnmanipulation, ich das erreichen?
Ja. Also hier, man kann auch elektrisch reizen und dann kitzelt es den Fuß, ohne dass man den Fuß berührt. Aber wenn man den Fuß berührt, ginge das in diese Körperkarte. Was jetzt ein bisschen die Ergebnisse von der Kitzelforschung waren und so, dass wahrscheinlich diese Karte halt eine ganze Menge mehr Sachen macht als nur den Tastsinn, sondern bei den Tieren, wenn man da Messungen macht, da hat man den Eindruck, ja, die hat auch ganz viel mit Lachen zu tun. Also die kitzeligen Stellen, da finden wir dann Zellen, die werden auch aktiv, bevor das Tier lacht, ja.
Jetzt sind Sie als Neurowissenschaftler, als Neurobiologe ja nicht deswegen berühmt geworden und ausgezeichnet worden, Herr Professor Brecht, weil Sie 2000 Ratten gekitzelt haben, sondern weil es eine Methode gibt, mit der Sie das, was Sie gerade angedeutet haben, wenn man die Zelle stimuliert, weil Sie so eine Methode gefunden haben, um das tatsächlich zu machen. Vielleicht könnten Sie das nochmal erklären. Das heißt, glaube ich, auf Englisch heißt es In Vivo Whole Cell Technik. Und das bedeutet, die Zelle muss nicht entnommen werden, das Gehirn muss nicht entnommen werden, sondern am lebenden Tier können Sie das machen.
Ja, wir haben sehr große Bemühungen gemacht, sozusagen so Messungen in sich verhaltenen Tieren zu machen. Und man konnte schon lange in Hirnschnitten, wenn man das Gehirn rausgenommen hat, so Zellen reinhorchen. Aber wir haben dann die Verfahren verbessert, um das im ganzen Gehirn zu machen, also im intakten Tier. Oder sogar, wenn das Tier rumläuft, ja, und Verhaltensweisen zeigt. Das ist, weil wir eben dieses große Anliegen haben, das sich verhaltende Tier zu verstehen.
Das heißt, können Sie aus dem Zellgeschehen selbst interpretieren, wie gut das Tier drauf ist, wie viel Spaß es gerade hat?
Also Spaß, ein problematisches Konzept, wollte man den Tieren nicht zubilligen. Ich finde, wenn man solche Kitzeluntersuchungen macht, auch wenn man mit Tieren spielt, also wir haben auch dieses Versteckspielen gemacht und so, wenn man ihnen genau zuguckt, es ist sehr schwierig, diese Idee zu vermeiden. Ja? Es ist einfach die beste Erklärung. Wir haben das vorwärts, rückwärts, seitwärts angeguckt. Warum spielen die Tiere mit uns? Es ist nicht wegen der Belohnung, es ist nicht um zu gewinnen. Das haben wir ja schon gelernt von diesem Anfangsbeispiel, das Sie genannt haben, wo ein riesiger Bulle sich von der Ziege wegkicken lässt, damit das Spiel weitergeht. Ja? Tiere spielen nicht zu gewinnen, Tiere spielen für den Spaß. Ja? Und da machen sie dann diese ganz verrückten Verhaltensweisen, Self-Handicapping, der Bulle, der drückt da nicht voll drauf. Genau wie wir nicht voll drauf halten, wenn wir mit unseren Kindern spielen, sondern wir nehmen uns dann selber zurück, weil es uns gar nicht ums Gewinnen geht. Tieren geht es nicht ums Gewinnen.
Der Einzige, der dann Unterschied gemacht hat, ist Oliver Kahn, der bei einem Kinderfußballturnier alle 11 Meter von den Kindern gehalten hat, weil er konnte nicht anders. Also Self-Handicapping läuft bei ihm nicht, weil ich das vorhin nur ganz zu Anfang gesagt habe mit dem Bullen. Das ist auch ein außerordentlich bemerkenswerter Film und ich hätte das für nahezu ausgeschlossen gehalten. Ich hätte gedacht, beim Tier läuft ein bestimmtes Programm ab, ich dominiere dich, weil es immer häufig um die Fragen geht, wer frisst wen, was fress ich? Also in diesem Spannungsfeld sind ja Tiere oft gefangen und tatsächlich ist es so, wie Sie es gerade jetzt nochmal beschrieben haben, Herr Professor Brecht, man beobachtet, wie dieser Bulle sich richtig zurücknimmt.
Ja, es geht nicht ums Gewinnen beim Spiel. Der Rollenwechsel ist ganz wichtig. Wenn man da genauer hinguckt, was ganz systematisch passiert ist, dass Tiere die Rollen wechseln und die frühen Forschungen, die gingen alle in die Richtung dahin, da wird was geübt beim Spielen und da wird was trainiert und so. Aber das geben die Daten eigentlich nicht her. Also wenn man genauer hinguckt, die Hinweise darauf, dass da ein großer Übungseffekt ist, die sind eigentlich nicht. Sondern was eher zu sein scheint, ist, dass die Rollen gewechselt werden, dass man sich vielleicht in den anderen reinversetzen kann, dass man mal weiß, auch wenn man der Stärkste ist, wie es ist zu verlieren. Und wie gesagt, das sehen wir ja, es ist unerträglich, wenn Leute nicht verlieren können. Ich glaube, dass es beim Spielen eher ums Verlieren geht als ums Gewinnen.
Zumal dann, nachdem das passiert ist mit dem Bullen, also der Bulle lässt sich von der Ziege mindestens zurückdrücken und dann nach kurzer Zeit hat er natürlich den Spaß, wenn wir das jetzt mal total vermenschlichen, er hat den Spaß, dass er die Ziege so richtig durch die Luft werfen kann, weil es ihm eben kräftemäßig möglich ist. Und diesen Moment hätte er sich verbaut, hätte er vorher nicht tatsächlich Self-Handicapping gemacht.
Ja.
Aber ist, weil unser gefährlicher Gedanke heute heißt, Herr Professor Brecht, sind Menschen die Spielverderber der Evolution, selbst Ratten wollen nur ihren Spaß. Da denke ich über die Spielverderberei und vor allen Dingen über die Evolution nach. Kann denn Kitzeln und gekitzelt werden, kitzlig sein, irgendeinen evolutionären Zweck haben?
Ja, wie gesagt, man hat sehr reingeguckt, was ist jetzt der eigentliche Nutzen vom Spielen und das ist was wirklich schwierig zu zeigen war, weil es ist ganz schön schwierig, auf eine elegante Art Spielen zu verhindern, ja. Da zum Beispiel, wenn man Tiere einfach isoliert, dann sind die total geschädigt, haben total verrücktes Sozialverhalten, aber es ist nicht, weil die nicht gespielt haben, sondern weil man die isoliert hat. Ja? Und man hat dann andere Tests gemacht, zum Beispiel, wenn man Tiere nur mit Erwachsenen zusammenlässt, die spielmuffelt sind, ja? Kommen die nicht so viel zum Spielen. Und dann sieht man Unterschiede, aber es sind nicht so markante Unterschiede, also eher subtile Unterschiede. Ich glaube schon, dass es was sehr Wichtiges ist, weil sich ja das Spielen so lange gehalten hat. Wir denken, dass die Kitzlichkeit in Ratten und im Menschen eigentlich die gleiche ist. Wir denken, das ist 100 Millionen Jahre alt. Und wenn es nicht irgendwie sehr wichtig wäre, dann hätte sich es nicht gehalten. Gleichzeitig möchte ich betonen, dass wir nicht alles da verstehen. Zum Beispiel eine Sache, die uns auch sehr klar ist, die Ratten völlig unterschiedlich verspielen. Es gibt Ratten, mit denen bemühen wir uns Tage und Wochen was zu spielen, machen die einfach nicht, haben keine Lust. Da gibt es total verspielte Ratten. Bei den Ratten ist es immer mit der Kitzlichkeit das Gleiche. Eine kitzlige Ratte ist immer sehr verspielt, sehr verspielte Ratte ist immer sehr kitzlig. Bei Menschen streiten sich ein bisschen die Leute drum. Aber das ist für uns auch was Merkwürdiges, dass es so sehr verspielte Menschen gibt und nicht verspielte Menschen gibt, dass es sehr kitzlige Menschen gibt und nicht kitzlige Menschen, wo wir ja eigentlich denken, es ist was sehr Wichtiges. Aber was dann so das Denken ist, wahrscheinlich ist es halt wichtig, dass wir nicht alle gleich sind. Und wenn alle immer Witze erzählen würden, wäre es auch nicht lustig.
Aber denken wir daran, was Sie in Ihrem Vortrag seinerzeit auch schon mal erwähnt haben, als es darum geht, eine Rattenmutter zu beobachten mit ihren 2 Rattenjungen. Und die Mutter versucht zu schlafen. Das wird unterbunden durch diese enorm rappeligen beiden Rattenkinder, die da so drumherum springen. Und sie sagen dann dazu in ihrem Vortrag und höchstwahrscheinlich auch in Papieren, die sie geschrieben haben, sie haben für die Energie dieser Rattenkinder eigentlich keine Erklärung. Vor allen Dingen nicht, warum sie diese Energie abrufen und in dem Moment so ausrasten.
Ja, das ist was wir nicht gut wissen. Wir wissen zum Beispiel nicht, wie es ist so, alle Säugetiere, die kleinen Säugetiere, die Jungtiere, sehr verspielt, die Erwachsenen nicht verspielt. Wir wissen nicht richtig, warum das so ist. Und das ist einfach, weil Spielen war nicht oben auf der Prioritätsliste von der Forschung bisher. Da hat man immer so Spaßverhalten, hat man so immer so ein bisschen kleingeredet. Ich meine, wirklich eine Fehleinschätzung. Und wir können nicht leicht sagen, warum junge Ratten jetzt so evolutionär macht das Sinn. Also man will, was ist wahrscheinlich ein Lernverhalten und es macht wahrscheinlich Sinn für junge Tiere, was zu lernen. Bei Sexualität, da können wir ganz genau sagen, wieso jetzt das Muttertier sexuell aktiv ist und die Kinder nicht. Wissen wir bis auf die letzte Verschaltung im Gehirn Bescheid. Beim Spielen wissen wir sehr viel weniger, weil das einfach nicht so angeguckt worden ist. Weil die Leute dieses Vorurteil hatten, das ist irgendwie für Kinder, das ist trivial und so weiter. Aber das trifft überhaupt nicht, wenn man sich da mal Spielen anguckt. Wenn wir mit den Tieren spielen, zeigen die oft die schwierigsten Verhaltensweisen und die komplexesten Verhaltensweisen, die wir je gesehen haben von den Tieren. Ja?
Können Sie eigentlich das, was Sie vorhin geschildert haben, dass Sie die Zelle beobachten können, während sie noch komplett lebendig in einem komplett lebendigen, nicht sedierten Organismus ist, heißt das, Sie können auch bei Menschen gucken, ob dieses Areal, was Sie vorhin gesagt haben, wo der Körper nachgebaut ist, ob da Aktivität drin ist oder nicht?
Das versuchen wir bei Menschen hat man natürlich andere Einschränkungen und sowas. Wir wissen zum Beispiel noch nicht sicher, ob wir jetzt auch mit unserer Körperrepräsentation lachen. Da gibt es guten Grund, das anzunehmen, aber hat man noch nicht gezeigt. Ja, also da ist ein experimenteller Zugang dann ein anderer und wir können das nicht in der gleichen Auflösung zeigen wie bei Ratten. Was schon ist, es gibt eine Menge Hinweise, dass ähnliche Areale involviert sind. Und wir haben jetzt zum Beispiel, eben weil wir wissen wollen, woher kommt dieser Spieldrang her, haben wir jetzt im Mittelhirn eigentlich eine Struktur identifiziert, von der wir eigentlich denken, das ist so ein bisschen Spielzentrum. Aber es ist was wir noch nicht im gleichen Detail kennen, wie für andere Verhaltensweisen, wie für Schlaf, Sexualität oder so.
Das finde ich übrigens ganz fantastisch, dass es einen Bereich gibt, der die Kitzelforschung heißt tatsächlich. Herr Professor Brecht, das ist ja im weitesten Sinne dann auch Ihr Feld. Jetzt ist die Frage natürlich, wenn Sie sagen, es wird gespielt, die Tiere nehmen da die eigenwilligsten oder die unerwartetsten Rollen ein im Spiel. Was ist denn Spiel? Also ich habe bei Ihnen eine Definition gefunden, dass Sie auch sagen, es ist letztlich nutzlos, wobei wir sprechen ja eigentlich über genau das Gegenteil.
Ja, hier, das ist ein altes Problem. Spielen ist sehr leicht zu erkennen, wenn man drauf guckt, und sehr schwierig zu definieren. Also die Leute haben sich dann eigentlich sehr viel Mühe gemacht damit und da gibt es eine Reihe von Erkennungskriterien. In der Regel sind das Verhaltensweisen, die wiederholen sich ein bisschen. Das sind fast immer Verhaltensweisen, die auch im normalen Leben auftauchen, aber die sind ein bisschen aus ihrem Kontext genommen. Dann sind es nutzlose Verhaltensweisen und man muss gut gestimmt sein. Man muss gut gestimmt sein, sonst spielt man nicht. Das ist ein Charakteristikum. Und der Erste, der das wirklich toll aufgeschrieben hat, ein sehr einflussreiches Buch, ein Holländer, Homo Ludens, Huizinga, der hat gesagt, es braucht unbedingt Freiheit. Und das sind so Charakteristika, die gehören zum Spielen dazu. Was dann ganz bizarr ist, dann braucht man unbedingt die Freiheit, um zu spielen. Aber was dann gleichzeitig wieder ganz wichtig sind, sind Regeln. Ja, ohne Regeln funktioniert Spielen überhaupt nicht. Auch bei Tieren. Wenn die ihre kleinen Ringkämpfe machen, wenn die ihre Spielkämpfe machen, die Ratten, dann kämpfen die das systematisch anders miteinander, als wenn sie wirklich kämpfen. Ja, beißen nie zu, machen nie ganz gemeine Sachen wie bei uns. Man darf nicht Haare ziehen, man darf nicht beißen. Und wenn sowas gemacht wird, wird sofort aufgehört. Ja, dann ist das Spiel vorbei. Wenn jemand die Regeln bricht. Ja. Ist für mich auch immer so frappierend, im Fußball ein Foul, die Leute springen auf und werden wirklich wütend, weil die das in sich haben, dass man sich an die Regeln halten muss. Ja. Also man sieht den Krimi vorher, ja, da werden 10 Leute abgeknallt, die Leute trinken ihr Bier, bleiben sitzen, nichts passiert. Dann kommt das Fußballspiel hinterher und es gibt ein kleines Foul und die springen vorm Fernseher auf und werden richtig wütend, weil diese Regelhaftigkeit, was ganz Tiefes ist, haben wir auch den Eindruck, dass das auch Tiere haben. Also wir haben ja diese Versteckspiele mit den Ratten gemacht. wenn wir da irgendwie nicht vernünftig mitspielen, gucken die uns an, was ist jetzt los? Aber macht das auch keinen Spaß.
Das zum Beispiel, da habe ich das gesehen, da heißt die Mitarbeiterin, die sich vor der Ratte versteckt, Annika, in dieser Versuchsanordnung. Und da habe ich mir gedacht, naja, aber sucht die Ratte jetzt wirklich oder geht die ganz normal in einen Raum und guckt, was ist denn hier los? Also orientiert sich, statt tatsächlich die Ambition zu verfolgen, die ja zu dem Spiel gehört, die Annika muss hier irgendwo sein, ich muss sie finden.
Das ist uns sehr klar, dass die sehr systematisch nach Annika suchen. Ja? Also wenn die suchen, ja, da haben sie völlig anderes Verhalten, als wenn sie sich verstecken. Wenn sie suchen, einmal gehen sie systematisch den Raum ab, gucken in alle möglichen Verstecke. Was sie zum Beispiel nicht wissen, wie groß wir sind. Zum Beispiel gucken sie auch in der Schachtel nach Annika. Ja, also der Eindruck, die gucken da, wo sie sich auch verstecken. Wir haben nicht den Eindruck, dass sie wissen, wie groß wir sind. Aber sie suchen super systematisch ab. Und dann, wenn sie Annika finden, ne, dann ist Begeisterung, dann rufen sie aus und sausen auf die zu. Ja, also ganz charakteristisches Verhalten. Wenn sie sich verstecken, ist das Verhalten da total anders. Ja. Einmal suchen sie ein Versteck auf, dann halten sie den Mund. Wenn sie suchen, rufen sie die ganze Zeit. Wenn sie sich verstecken, sind sie schön fein still. Sachen, die wir denen nie beigebracht haben. Und dann, wenn Annika sie findet, ne, dann ist so, dann sehen sie eher belämmernd aus und zucken so zusammen, als ob sie erschrecken. Nochmal, da ist ja nichts erschreckend. Die haben sie ja versteckt, damit sie gesucht werden. Aber da kommt dieser Gedanke auf, dass die wirklich diese Rollenspiele können. Und also diese Rollenspielfähigkeiten, die die Tiere haben, das hat mich denken lassen, das Eich-Versteck-Spielen, das ist auch 100 Millionen Jahre alt. Das ist also wirklich ein ganz altes Verhalten.
Aber was ist doch liegt, Herr Brecht, und das ist doch das eigentlich tatsächlich beinahe Beunruhigende. Das heißt, dass die Ratte in dem Fall so eine Art Selbstbewusstsein hat, weil wenn wir jetzt, nehmen wir an, wir nehmen uns jetzt solche, es gibt ja so japanische Schwertkämpfe, die man auch mit Holzschwertern führen kann. Und nehmen wir an, wir beide machen das jetzt miteinander und verabreden, das ist aber nur Spiel. Das heißt, keiner von uns beiden möchte nachher irgendeine Art von blauem Fleck haben. Dann ist uns ja klar, das ist jetzt Spiel und wir könnten natürlich auch mit echten Schwertern auf Leben und Tod kämpfen. Das heißt, diese Unterscheidung ist ja dann offenbar auch den Tieren klar.
Also ja, ich glaube, dass die Rollenspiel verstehen und das Rollenspiel was sehr Altes ist und da nochmal den Hinweis, habe ich jetzt, glaube ich, schon öfter gesagt. Im Spielverhalten haben wir oft die kompliziertesten Sachen von den Tieren gesehen und überhaupt nicht die einfachen. Also das war, da lag, finde ich, liegen die Vorurteile der Forschung so falsch. Man hat gedacht, so Spielen, Spaß, das ist alles kindisch und ist einfach. Tatsächlich ist unser Eindruck eigentlich das Umgekehrte. Beim Spielen passieren ganz komplizierte Sachen im Kopf. Und ich glaube auch, so zwei Kinder, die da im Sandkasten sitzen und da auf zwei Stöckchen gucken, die tatsächlich kollidierende Raumschiffe sind. Ich glaube, das ist eigentlich, wenn die auf der Höhe ihrer, wenn das Gehirn wirklich was leistet, ja. Weil da wird diese ganze Welt erschaffen und das ist, glaube ich, was Tiere und Menschen gemein haben, dass wir unglaubliche spielerische Kapazitäten haben. Und die sind beunruhigend groß, würde ich sofort auch sagen. Ich war ein bisschen frappiert, wie gut unsere Ratten spielen konnten. Mich hat das eigentlich auch ein bisschen verwundert.
Jetzt nehmen wir mal an, was nur wir beide spielen können, im Unterschied zum Tier. Wir beide könnten uns ja jetzt hinsetzen und könnten anfangen, Schach zu spielen. Und womöglich, Herr Professor Brecht, waren Sie damals auf der Schwäbischen Alb, weil nicht so viel los war, in so einem Schachverein, da wo sie aufgewachsen sind und haben ganz viele Züge schon gelernt. Ist das denn, was wir dann miteinander machen, wenn wir die Partie eröffnen, ist das noch ein vergleichbares Spiel, ein ähnliches Spiel wie das, was Sie beobachten? Oder müssten wir dazu einfach eine Tüte Murmeln nehmen und versuchen, die Murmeln ins Loch zu kriegen?
Das ist nicht leicht zu sagen. Ich glaube eigentlich, dass Menschen die verspieltesten Tiere sind, weil wir so... Ja, es ist ja eine Milliardenindustrie, die Gaming-Industrie. Ich glaube, dass wir ungeheure Kapazitäten zu spielen haben. Es gibt kein Tier, das so viele Spiele erfunden hat und richtige eigene Spielapparate und so weiter und so fort. Jetzt ist es natürlich so, dass wir in vielem besonders gut sind. Aber ich glaube eigentlich, dass wir auch wirklich ganz besondere Spielfähigkeiten haben. Es ist sehr schwer, das zu messen. Wir interessieren uns sehr für Verspieltheit von Tieren und wir hätten gern ein Maß dafür, dieses Tier ist so verspielt, jenes Tier ist so verspielt. Ist sehr schwierig. Also es gibt Unterschiede, zum Beispiel Mäuse, Spielen nicht so toll. Die können auch spielen. Ist nicht, dass eine Maus nicht spielen kann, aber im Vergleich zur Ratte ist es doch sehr zu Fuß. Ja? Und zum Beispiel Mäuse meistens auch nicht so richtig kitzelig. Wir haben wochenlang versucht, Mäuse zu kitzeln. Bei uns hat es nicht funktioniert. Ich glaube, dass Menschen eigentlich unglaubliche Spieler sind und dass das zu unserer Fähigkeit gehört, weil wir so lange aufwachsen und so viel lernen. Im Kern ist unsere Hypothese, dass Spielen so ein Trainierverhalten fürs Gehirn ist. Ja? Und wir haben ja jetzt so ein sehr großes Gehirn und ich denke, dass wir deswegen sehr viel Spiel brauchen. Und das ist auch so ein bisschen, wo vielleicht mein Hinweis hinginge. Ich bin nicht so ganz glücklich, wie wenig Platz ist für Spielen. Die Kinder, die haben so hochoptimierte Lebensläufe. Ja, Tennis und Geige und dieses und jenes. Und dann habe ich oft den Eindruck, dass heutzutage den Kindern gar nicht so viel langweilig ist, wie es mir war. Ja, also ich bin irgendwie aus dem Haus gegangen. Mir war sehr oft sehr langweilig und das hilft beim Spielen. Ja, man braucht einfach Zeit dafür. Und das ist ein bisschen eine Sorge, dass bei PISA-Schock und allem dann das Spielen auf der Strecke bleibt. Das wäre schade, weil wir so besondere spielerische Kapazitäten haben.
Jetzt habe ich aber bei mir schon oft den großväterlichen Impuls gespürt, Professor Brecht, wenn ich in der U-Bahn sitze oder in der S-Bahn, dann sehe ich ja sehr viele Leute, das sind ja längst nicht nur Kinder, sondern das sind junge Erwachsene, es können aber auch durchaus Männer unseres Alters sein, sie sind 1967 geboren, 1968, also auch Männer unseres Alters sitzen da. Der Ministerpräsident Ramelow von Thüringen soll ja in einer dieser Corona-Krisensitzungen bei der Ministerpräsidentenkonferenz Candy Crush, glaube ich, heißt es, gespielt haben. Das heißt, er hatte selber gesagt, dass er das getan hat. Also das entspricht das dem, was Sie als Devise ausgeben. Könnte ich das auch hochjatzen und sagen, Yoga muss ich gar nicht machen, weil dadurch, dass ich ja so viel da sitze und spiele Counter-Strike, ist ja mein Gehirn auch trainiert.
Ja, also hier das, was wir versuchen zu verstehen. Ich habe so eine Kollegin, die guckt sich so Wirkungen von Videospielen aufs Gehirn an. Und tatsächlich haben die gerade Counter-Strike, solche Kampfspiele, wo man so Action-Spiele macht, wo man so super schnell reagieren muss, wenn man die Leute das mal lässt, da reagieren die tatsächlich beachtlich viel schneller. Also die haben da Benefits. Das ist ja was, wo man eher gedacht hat, die Kinder sollen das nicht so viel machen und so. Also wie sich das jetzt im Einzelnen aufs Gehirn auswirkt, es gibt sicher Benefits. Wie groß die jetzt sind, die sind nicht immer leicht darzustellen.
Das ist mir vorhin noch entgangen. Wie gesagt, wir sagen ja heute oder wir haben heute uns gefragt, sind Menschen die Spielverderber der Evolution? Selbst Ratten wollen nur ihren Spaß. Ich muss noch einmal auf das Erdmännchen zurückkommen, das ausgekitzelt wird. Und es klingt wie das keckernde Lachen eines Menschen. Woher wissen Sie denn oder woher kann man wissen, dass dieses Erdmännchen in dem Moment lacht, so wie wir Lachen verstehen, nämlich als Ausdruck von Vergnügen, als Ausdruck von Entzücken, als Ausdruck davon, total amüsiert zu sein?
Okay, bei dem Beispiel bin ich mir jetzt ziemlich sicher. Tatsächlich ist es eine sehr schwierige Frage. Und ich habe davon erzählt, als das aufgekommen ist vor 20, 30 Jahren, Ratten sind kitzlig und wenn wir da ins Tierhaus gehen, dann kichern die. Die Leute haben die wirklich für wahnsinnig gehalten, weil man es nicht glauben wollte. Was man dann machen musste, ist, die haben über Jahre ganz, ganz viele Experimente und ganz, ganz viele Linien der Evidenz aufgebaut, dass es wirklich so ist. Zum Beispiel eins der schwierigsten Sachen ist, macht das den Tieren Spaß? Ja? Und da habe ich schon gesagt, dass einmal, wenn man den Ratten zuguckt, man kitzelt die und dann machen die hinterher diese Freudensprünge, natürlich sehr starker Hinweis. Aber es gibt noch andere Ansätze, die Leute gemacht haben. Zum Beispiel, was man bei Ratten dann gemacht hat, man kitzelt die, dann gehen die an den gleichen Ort zurück. Die merken sich, wo sie gekitzelt worden sind und gehen da wieder hin. Condition Place Preference nennt man das. Das ist ein Hinweis. Oder was man auch gemacht hat, ist, die drücken auch auf den Knopf, damit sie also gekitzelt werden. Nicht hundertmal, nicht wie eine hungrige Ratte hunderte Trials macht, um so an so ein Footpellet zu kommen. Aber wenn so 30 Mal oder so, macht die das. Ja? Wir haben die auch drauf trainiert. Ja? Und von da ist uns sehr klar, das macht denen Spaß. Dann ist uns sehr klar, dass es einen Entwicklungsverlauf gibt, genau wie bei Menschen. Kinder sind viel kitzliger als Erwachsene. Dann ist die Verteilung über den Körper der Kitzligkeit ist ganz schön ähnlich. Am Bauch sind die am kitzligsten, sind wir auch sehr kitzlig. Und da hat man über Jahre dann in so wissenschaftlicher Kleinarbeit ganz viel Evidenz aufgebaut, dass wir heute sehr sicher sind, die Ratten sind kitzlig. Bei den Erdmännchen hat man nicht all diese Evidenz. Aber bei Erdmännchen könnte ich auf eine ganze Menge Sachen hinweisen, die man genauso in Ratten sieht. Als ein Beispiel, wo ich mir sehr sicher bin, sonst würde ich das nicht zeigen, weil ich weiß, wie umstritten das ist. Also in der wissenschaftlichen Community zuerst mal, wie gesagt, man konnte es kaum veröffentlichen, die Ergebnisse, weil die Skepsis war so groß.
Es gibt wissenschaftlich dann noch viel zu beweisen, das sagt er immer wieder, unser heutiger Gast im Gefährlichen Gedanken, nämlich der Professor für systemische Neurowissenschaften, Professor Dr. Michael Brecht, der gleichzeitig Träger des Leibniz-Preises im Jahr 2012 ist. Ich danke Ihnen sehr, Herr Professor Brecht, für Ihren Besuch heute und dass Sie das alles so interessant erzählt haben. Dankeschön.
Ja, danke für die Einladung.
Die Besten aus Wissenschaft und Forschung bei RBB Kultur. Welche Antworten hoffen Sie zu finden? Und sind wir darauf vorbereitet, neben neuen Erkenntnissen auch neue Zumutungen zu erfahren? Gefährliche Gedanken, der Wissenschaftstalk bei RBB Kultur.